Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Ihr wundert euch bestimmt, warum in eurem Podcatcher eine Folge von uns auftaucht, aber wir haben uns nicht lumpen lassen. Wir sprechen heute über den 4:0 Heimsieg von Mainz 05 gegen Darmstadt. Und was soll ich sagen? Natürlich bin ich nicht alleine. Mein Name ist Felicitas Boos und bei mir an der Seite sitzt wie immer Jan Budde. Hallo.
Einen wunderschönen Montagabend. Schön hier zu sein. Zwar ein bisschen überraschend, aber klappt doch.
Und weil wir in Gönnerlaune waren, haben wir uns gedacht, der Bene war am Wochenende im Ausland, der hat verdient Pause und darf einmal durchatmen. Deswegen sitzen wir trotzdem zu dritt mit tatkräftiger Unterstützung von Florian Schlecht von der Allgemeinen Zeitung. Hallo.
Hallo, passt auch wunderbar. Ich hatte heute einen freien Tag, habe mein Eis schon genossen und jetzt reden wir über Fußball, unsere Leidenschaft.
Perfekt. Und dann auch noch nach so einem Spiel. Also ich muss ja wirklich sagen, es hat mir schon in der Seele ein bisschen wehgetan, dass wir nicht im Stadion waren am Samstag. Es war ja perfektes Wetter und ein perfekter Fußballtag. Deswegen musst du uns jetzt mitnehmen. Wie war es am Samstag im Stadion?
Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Mainzer diesen Abstiegskampf inzwischen, vor allem seit Bo Henriksen da ist, voll und ganz angenommen haben. Das ist so, dass ich bin ja Zugezogener, was mich in Mainz ja durchaus auch fasziniert. Ich vergleiche das so aus meiner norddeutschen Herkunft immer so mit Werder Bremen. Wenn so ein Verein mit dem Rücken zur Wand steht, dann ist auf einmal zum gewissen Zeitpunkt die Stadt da, die Fans sind da und es war irgendwie im Stadion wahnsinnig früh zu spüren, vielleicht auch ein bisschen durch eine Vorgeschichte des Marktfrühstücks vieler Fans, ja. Aber es war auf jeden Fall zu spüren, die Stimmung ist gut. Es war auch das, was viele Spieler tatsächlich nach dem Spiel gesagt hatten, dass sie das Gefühl hatten, sie hätten das Spiel schon beim Warmmachen gewonnen. Es war wirklich richtig gute Atmosphäre und das Spiel hat ja dann seines dazu beigetragen.
Du hast gerade gesagt, dass Mainz 05 den Abstiegskampf angenommen hat. Ich finde, die spielen phasenweise so, als ob sie gar nicht im Abstiegskampf wären. Also du merkst ihnen nicht an, dass sie irgendwie vorbelastet sind. Also wo andere einbrechen, wie auf einmal Bochum oder die Bayern, könnte man jetzt auch im Abstiegskampf wählen, so wie sie gegen Heidenheim eingebrochen sind. So treten wir ja überhaupt nicht auf. Wir hatten ein Spiel, das so war, das war gegen Gladbach, die zweite Halbzeit. Aber ansonsten hat diese Mannschaft das ja bravourös umgesetzt.
Mein Eindruck ist tatsächlich auch, momentan ist es eher eine Top-10-Mannschaft von der Qualität her, was die auf den Platz bringen, als ein Abstiegskandidat. Da könnte man sich als Mainz 05-Fan auf der einen Seite halt ärgern, ne, und sich fragen, hey, warum ging das nicht früher? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, wo man noch vor Wochen stand. Da hatte ich das Gefühl, der Verein und diese Mannschaft, das resigniert sich gerade alles in Liga 2 hinein und das ist irgendwie gar keine Wendung mehr absehbar. Mhm. Aber ich gebe dir recht, da ist eine Qualitätsstufe derzeit auf dem Platz, die eine ganz anderes als über weite Strecken der Saison.
Und da hat der Verein ja auch vorm Spiel alle Register gezogen. Also ich weiß nicht, welche Plakatfläche in Mainz nicht von Mainz 05 voll plakatiert war. Da habe ich mich gefragt, wenn wir doch kein Budget für Spieler haben, wo kommt auf einmal das Marketingbudget für diese ganzen Werbeflächen her?
Sogar auf die Schobbegläser. Auf die Schobbegläser drauf gebappt.
Ja, damit es auch wirklich keiner vergisst, niemals aufgeben. Wir haben eingangs noch die Motivationsrede von Bo Henriksen gehört. Also wer danach nicht gebrannt hat, der musste halt dann länger auf dem Marktfrühstück bleiben.
Aber ich finde diesen Slogan, niemals aufgeben beim Saufen, ist schon eine ganz starke Ansage. Niemals aufgeben, du schaffst die Mensa-Stangen.
Ich war ja erstaunt, meine Mutter war über Ostern da, ich habe sie dann ein paar Tage später zum Bahnhof gebracht und auf jeder Treppenstufe war sozusagen das Niemals aufgeben draufgeklebt, ja.
Wie alt ist deine Mutter?
74, ja. Es waren also einige Stufen zu laufen. Ich hatte mich auch gefragt, ob das nicht auch bei der Rolltreppe irgendwie möglich wäre, aber technisch wahrscheinlich schwierig.
Ja, aber einfach der Spruch bei jedem Schritt, niemals aufgeben, du schaffst die Treppe.
Sehr gut, ja, ich habe es auch hinterhergerufen.
Ich glaube, das ist ja so ein Ding, das kannst du auf alles draufpappen und es funktioniert irgendwie. Ich habe nur online gelesen, bei Twitter haben einige gesagt, als sie das erste Mal den Hashtag gelesen haben, haben sie niemals saufgeben gelesen und haben das ja dann auch beim Marktfrühstück wortwörtlich genommen.
Ich musste sofort an weitere Flächen denken, auf die man das draufpappen könnte in Mainz. Die Philotür beispielsweise, der Techniker ist informiert, niemals aufgeben.
Ja. Oder vielleicht auch der Amazon-Bote, Postbote, wenn er bei mir klingelt.
Oh ja. Fünfter Stock, niemals aufgeben.
Ja, ist gemein, tut mir leid, aber sie erreichen uns halt auch echt immer sehr schwer.
Oder auch am Lerchenberg, wenn du mit dem Fahrrad hochfährst. Da hätte man es auch noch gut plakatieren können.
Diese Steigung, dann so, oh nee, oh, das ist richtig räudig.
Es hat funktioniert. Also Mainz 05 hat am Samstag, glaube ich, allen bewiesen, dass sie dieses Spiel angenommen haben. Du hast schon gesagt, sie haben das Gefühl gehabt, beim Aufwärmen das Spiel schon gewonnen zu haben. Wie war denn, also die Stimmung im Stadion war von Beginn an einfach auf dem Höhepunkt?
Ich habe ja schon überlegt, die Story ist ja inzwischen die Lieblingsgeschichte von Arndt Zeigler, wenn ich sonntagabends seine Sendung gucke. Bo Henriksen, der irgendwie gefühlt schon um 12.21 Uhr zu den Fans läuft, aber es ist dann tatsächlich meistens kurz nach 14 Uhr, ja, dass er wohl direkt aus dem Mannschaftsbus rausgeht, durch den Tunnel dann zu den Fans läuft und die direkt aufpeitscht. Und ich weiß nicht, das müsst ihr wahrscheinlich als Fans noch besser beurteilen, ja, weil oft betrete ich das Stadion erst gegen 15 Uhr. Ich wollte es jetzt mal gegen Hoffenheim mir auch anschauen. Ich weiß nicht, ob das eine Menge macht, aber man hört das dann im Presseraum schon teilweise, dass auf einmal draußen eine Lärmkulisse ist, eine Dreiviertelstunde, Stunde vorm Spiel, die man so von Mainz 05 so lange vorm Spiel eigentlich nicht kennt.
Es ist so ein bisschen komisch, wenn man da steht, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, weil es eigentlich ein bisschen drüber ist, weil dieser Lauf und diese Faust, das ist Jürgen Klopp. Und das gehört auch Jürgen Klopp, da ist sein Branding drauf und das muss man zitieren, wenn man es macht. So. Und er ist recht in Mainz. Und deswegen ist es so ein klein wenig drüber. Aber ehrlicherweise, Bo Henriksen ist so ein Typ, da ist alles gerade drüber. Also es gibt nicht drunter. Das ist, du hattest mit Bo Svensson jemanden, da war alles drunter und jetzt hast du Bo Henriksen, da ist alles drüber. Und das kommt irgendwo gut an, irgendwie funktioniert es auch. Irgendwie haben sie alle gesagt, okay, der ist ein bisschen bescheuert, ist egal, wir machen jetzt einfach mal mit, weil was soll's, was haben wir zu verlieren? Und deswegen funktioniert es auch irgendwo und deswegen würde ich das auch gar nicht in Frage stellen.
Ja, aber gerade weil es so ein Ticken drüber ist, machst du dir keine Gedanken, ob das jetzt zu viel ist oder nicht, weil er ist ja schon drüber und wenn du dann an sein Level rankommst bis zum Anpfiff, dann ist alles gut. Also ich habe so das Gefühl, dass, wir haben es ja auch schon mal im Podcast besprochen, nach diesen Saisons der Nüchternheit, sage ich mal, tut es einfach extrem gut, dass da so viel kommt. Die Frage ist natürlich immer, wie lange hält sich sowas, nutzt sich sowas schnell ab? Weil ich meine, wir haben es auch beim Eingangszitat gehört, es fallen ja immer dieselben Worte und es ist ja austauschbar.
Hey, listen, guys, football is life.
Ne? So, we need your support on Saturday und nächsten Samstag und nächsten Samstag.
Aber wir hatten das Thema ja tatsächlich schon, diesen Bezug zu Ted Lasso. Ted Lasso hatte mehrere Staffeln und wir alle, die Ted Lasso-Fans sind, wollen ja vielleicht sogar noch eine weitere Staffel. Ja, also ich zumindest. Ja. Ja. Von daher hält sich diese Begeisterungsfähigkeit natürlich schon noch ein bisschen. Ich bin bei ihm da auch gespannt. Ich sehe in der sportlichen Vita von ihm bislang halt noch keinerlei Ansatzpunkte, dass es sich irgendwie abnutzt. Er war jetzt bei seinen letzten beiden Stationen FC Zürich und Mütterland nicht lange, hatte aber jeweils immer irgendwie Gründe, die nicht mit Abnutzungseffekt zusammenhingen. Mütterland war erfolgreich, wurde als Vizemeister, Pokalsieger dann entlassen. In Zürich hat er ja den Tabellenletzten zwischenzeitlich auf Platz 1 geführt und ist dann als Dritter gegangen. Auch da habe ich diesen Abnutzungseffekt nicht gesehen. Von daher bin ich sogar gespannt, ob er in Mainz das sogar mal nachhaltig aufbauen, nachhaltig entwickeln kann.
Und ich finde ja auch gerade mit dem Blick auf die Konkurrenten im Abstiegskampf ist das ein Faustpfand, was wir mit reinbringen in diese letzte finale Saisonphase. Und wenn man sich dann anguckt, was in Köln los war, also die waren ja einfach, die hatten durch ihren, sag ich mal, die letzten zwei Tore in den letzten Minuten dann wieder die Hoffnung auf ihrer Seite. Aber bis dahin hatten die ja nicht im Ansatz vielleicht die Motivation. Aber ich glaube, in Mainz waren sich alle sicher, dass wir das gegen Darmstadt hinkriegen, wenn wir nur alles geben. Und das ist sowas, was uns auch in der letzten Zeit ausmacht. Und natürlich spricht dafür auch, dass wir in der Bo-Henriksen-Tabelle auf Platz 6 sind. Also wir haben ja einfach unter ihm auch enorm viele Punkte eingefahren.
Ich habe gerade eben irgendwo mit einem halben Ohr mitgehört, es gab eine Umfrage und wer steigt direkt ab, wer schafft die Relegation? Und Mainz 05 wurde nicht genannt. Weil die Leute davon ausgehen, und es war keine Umfrage in Mainz, sondern ich glaube, es war SWR 3 oder so.
Ich kann es dir ganz genau sagen, es war das Bundesliga-Update von der Sportschau am Freitag. Und da genau. War Mainz mit Relegationsplatz mit 17% dabei. Aber was die RedakteurInnen alle ganz klar gesagt haben, die meisten haben Köln drauf getippt, was halt für den WDR, sag ich mal, jetzt auch nicht besonders Also, sag ich mal, da sind ja eher mehr Kölner, die befragen. Aber sie gingen da tatsächlich auch davon aus, dass einfach die meisten sagen, Mainz schafft es da unten raus und ist deswegen kein Thema für einen Relegationsplatz oder auch einen direkten Abstiegsplatz.
Vom Momentum her ist es verrückt halt tatsächlich, dass Mainz 05 da momentan wirklich auf einem guten Weg ist. Ja, aber wir hatten ja auch schon mal das Beispiel Kicker-Tabellenrechner. Ja, also Timo Schulz, der Trainer des ersten FC Köln, sagt ja, ich habe in meinem Leben noch nie den Tabellenrechner benutzt. Ich glaube es ihm irgendwie nicht. Ja. Nee. Also ich benutze ihn seit Jahren sehr rege und auch momentan. Und tatsächlich ist eine ganz gute Neuerung, dass die alten Ergebnisse gespeichert bleiben, die neuen man überschreibt. Und bei mir ist es tatsächlich immer noch so, auch wenn ich sehr wohlwollend für Mainz 05 tippe, bei mir kommen sie am Ende immer noch auf Platz 17, weil die Konkurrenz bei mir einfach auch immer noch ziemlich viel punktet bis zum Ende.
Komischerweise, ich habe ja gesagt, ich habe damals, als wir drei es gemacht haben mit Bene, ich habe so gepunktet, wie ich es tatsächlich sehe. Nicht sonderlich wohlwollend, sondern aus meiner Sicht realistisch. Und ich habe zwei Überraschungen. Das eine ist direkter Abstiegskandidat VfL Wolfsburg. Und das andere war Mainz 05 im deutlich gesicherten Mittelfeld. Und beide Tendenzen sehe ich gerade. Und wenn man sich anguckt, wo wir herkommen, das ist teilweise schon richtig, richtig heftig.
Also ich würde einfach sagen, wir verlagern genau diese Diskussion auf den Teil, nachdem wir auf das Spiel gegen Darmstadt geguckt haben, weil ich würde schon echt gerne einfach jetzt ins Spiel reingehen, um zu sagen, wir haben ja jetzt am Samstag einfach auch mal einen großen Schritt geschafft in diesem Abstiegskampf. Und wie groß der tatsächlich ist, das gucken wir uns dann später nochmal an. Aber ich würde vorschlagen, wir nehmen alle nochmal einen Schluck Wasser, atmen einmal durch und dann sind wir in einer kurzen Pause für euch da und sprechen über den 4:0 Heimsieg. Das hört sich so schön an.
Das muss allen auch klar sein, dass wir jede Promille brauchen, um gegen solche Mannschaften zu bestehen.
Bier, Bier, Schorle, 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 Bier. Bier, Bier, Schorle, 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 Bier. Bier, Bier, Schorle, Schorle.
Jede Promille brauchen. Dass wir jede Promille brauchen.
Bier, Bier, Schorle, 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 Bier. Bier, Bier, Schorle, 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 Bier.
Es ist Mathe.
Ja, Alexander Hack hat sich auch gedacht, er braucht jede Promille, wenn er schon mal wieder kommt und dann verabschiedet wird offiziell. Hat er noch gesagt, er war beim Marktfrühstück. Also der hat auf jeden Fall noch dazu beigetragen, dass jede Promille wichtig ist.
Ich glaube tatsächlich eher, er hat geglaubt, er muss sich das Spiel schön trinken. Aber surprise, surprise, es war der höchste Sieg seit, seit wann?
Ich kann es dir nicht beantworten, Ewigkeiten. Also wir haben ja letztens noch 2:0 gewonnen, aber 4:0 kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern.
Wahrscheinlich seit dem 5:0 gegen Köln in der letzten Saison.
Das könnte sehr gut sein, ja.
Das wäre jetzt meine Prognose.
Ich konnte mich noch an das 4:0 gegen die Hertha zu Hause erinnern, was das mit Abstand beste Spiel unter Bo Svensson gewesen ist. Aber so ein überzeugender Sieg ist tatsächlich schon richtig lange her.
Wobei wir ja jetzt drauf gucken. Also wie war denn die Herangehensweise von unserem Trainer für dieses Spiel? Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge schon mal so ein bisschen in die Glaskugel geguckt und haben gesagt, naja, gegen Leipzig haben wir ja wirklich die Defensive aufgefahren und mit Ajorg und Karim zwei vorne reingestellt, wo klar war, wir wollen die ersten 30 Minuten einfach mal überstehen und dann vielleicht irgendwann darauf aufbauen und Tore schießen. Und das war ja in dieser Woche anders. Die beiden haben ja erstmal auf der Bank gesessen.
Wir hatten ja gesagt, mutig rangehen. Und da hatten sich drei Jungs natürlich wirklich aufgedrängt. Und das waren Johnny Burkhardt, Brian Gruder und Jae-Sung Lee. Und alle drei durften starten. Mit so viel Mut hatten wir jetzt nicht gerechnet, auch wenn wir es empfohlen haben, weil Darmstadt spielerisch überhaupt nicht auf Bundesliga-Niveau ist, muss man, glaube ich, fairerweise sagen. Und man hat bei Mainz 05 in letzter Zeit halt häufig den Fehler gemacht, dass man schwächere Gegner, dass man denen mit Körperlichkeit begegnet ist und sie deswegen auf das Niveau hochgezogen oder sich selbst auf deren Niveau hinabgelassen hat. Das hat man diesmal nicht gemacht, diesen Fehler. Und deswegen kommt dann auch so ein Ergebnis dabei zustande.
Ich würde das auch unterstreichen. Also mein Wunschszenario war tatsächlich auch genau das. Also eine fußballerische, temporeiche Herangehensweise. Ich glaube auch zum Beispiel, dass ein Ludovic Ajorg oder Karim Onisivo als einzige Sturmspitze einfach den Darmstädtern wahnsinnig gut in die Karten gespielt hätten. Das ist eine wahnsinnig große, robuste, auch limitierte Mannschaft, ja, aber die ja sehr, sehr tief verteidigt hat, sehr tief stand. Und wo ich am Ende auch glaube, da wäre der Impact von einem richtig großen, robusten Strafraumstürmer auch nicht so groß gewesen wie jetzt mit Johnny.
Wobei man, wenn man sich die erste Viertelstunde anguckt, die These oder die generell richtige Beobachtung, Darmstadt stand tief, so nicht zu 100% wiedergeben kann. Weil wenn Darmstadt mutig war und hoch attackiert hat, haben wir natürlich Probleme bekommen. Und du hast dann schon gemerkt, hinten rausspielen, schwierig, dann vorne den Ball festmachen, schwierig. Und da hatte Henriksen, auch wenn er im Vorfeld gesagt hat, Mentalität schlägt Taktik. Und ich habe Martin Schmidt bis hierhin gehört, ich habe es gerochen und ich habe mich geekelt, weil ich diesen Satz überhaupt nicht leiden kann. Aber er hatte sich taktisch was einfallen lassen. Und es war ja teilweise wirklich ein extrem asymmetrischer Spielaufbau. Meint, du hast zwar eine Dreierkette gehabt, aber du hast so stark verschoben, dass Chor, der rechte Halbverteidiger war, Sepp Vandenberg war im Zentrum, quasi Außenverteidiger war, weil Cassie so hoch gestanden hat. Und dieser asymmetrische Aufbau hat dir eine Option mehr vorne gegeben, weil logischerweise mit drei Verteidigern hast du nominell einen Verteidiger mehr auf dem Platz und damit eine offensive Anspielstation weniger. Und das ist auch phasenweise ganz gut aufgegangen, muss ich ehrlich sagen.
In der Anfangsphase vielleicht tatsächlich noch nicht so sehr, aber es ist dann im Verlauf des Spiels immer besser geworden. Es war dann auch so zu erkennen, dass Bo Henriksen immer mit den Armen am Rudern war und seiner Verteidigungsreihe hinten schon signalisiert hatte, geht ruhig weiter vor, ja, schafft einfach kürzere Abstände. Und als dann auch so dieses Zutrauen in der Mannschaft da war, das vielleicht so durch den ersten Fehler von Philipp Mwene und diese erste Darmstadt-Chance am Anfang ein bisschen erschüttert wurde, das Vertrauen in sich. Es wurde dann besser und es wurde vor allem in der zweiten Halbzeit dann auch richtig besser, als dann Gruder und Lee viel mehr in den Halbräumen, in Strafraumnähe agieren konnten, viel mehr auch in den Strafraum mal gehen konnten, weil Cassie und Mwene dann einfach außen standen.
Gehe ich total mit und ich glaube auch, dass Darmstadt sich nochmal vor dem Spiel ganz genau angeguckt hat, in welchen Phasen wir Gegentore bekommen haben in dieser Saison und wir sind mit 10 Gegentoren in den ersten 15 Minuten Ligaspitze. Freiburg hat uns diesen Spieltag eingeholt, aber das hatte man, finde ich, schon auch im Spiel in den ersten 15 Minuten gemerkt, dass Darmstadt sich da gut was ausgerechnet hat und von unserer Seite war es ja auch sehr offensiv. Wir sind ja dann auch schon mal nach vorne gekommen, hatten auch eine Chance, aber das war so der erste Moment, wo sich das Spiel noch nicht setzen konnte, weil einfach das Gefühl war, wenn jetzt hier jemand am Drücker ist und das ummünzen kann, dann ist es ein ganz anderes Spiel, als es letztendlich dann hinten raus geworden ist.
Aber ganz entscheidend dafür war für mich, dass du spielstarke Stürmer hattest und Jungs, die was mit Ball anfangen können. Lee mit seiner Unberechenbarkeit, die manchmal so ein bisschen an Pablo de Blasis erinnert, wo du, was macht er da jetzt gerade taktisch? Was zum Henker? Und seine eigenen Mitspieler manchmal auch mit überrascht, aber der einfach für so Momentum sehr, sehr gut ist. Johnny Burkhardt, der vorne das Spiel, mich erinnert es an Markus Ingvardsen, sowohl defensiv koordiniert als auch offensiv anleitet und Brian Gruder, der eine 1-gegen-1-Qualität mitbringt, die seinesgleichen einfach sucht und alle drei eine grundsolide Torgefährlichkeit irgendwo mitbringen. Und dass du dieses spielerische Element vorne hattest, hat Darmstadt auch ein Stück weit noch mehr in die Tiefe gezogen und dadurch hattest du Räume und Nadim Amiri hat das genutzt und hat den Taktgeber gespielt in diesem Spiel. Und da merkst du einfach seine Qualität, die der Bub mitbringt. Da hat einfach alles in jedes kleine Rädchen hineingegriffen und du hast gemerkt, was diese Mannschaft vielleicht auch in der Lage sein wird, für einen Fußball spielen zu können.
Ich habe auch selten einen dermaßen entscheidenden Gamechanger erlebt, den man im Abstiegskampf verpflichtet und der dann einfach so einen Einfluss schon auf das Spiel nimmt wie Nadim Amiri. Also das war wirklich ein Königstransfer. Man kann bei vielen Transfers in dieser Saison auch sehr kritisch sich äußern und sehr kritisch sein. Ja, es gibt viele Spieler, die Erwartungen nicht erfüllt haben. Nadim Amiri ist ein Spieler, bei dem ich persönlich das Gefühl habe, wenn ich ihn sehe, der kann auch jede Mannschaft im Bereich Platz 4, 5, 6 besser machen. Der arbeitet ja tatsächlich auch noch wahnsinnig gut gegen den Ball. Aber mich hat auch sein Chipball vor dem 3-0 raus auf Silvan Widmer einfach begeistert, weil da kannst du dich als Gegner nie hundertprozentig drauf einstellen. Du kannst gut formiert sein, du kannst massiv stehen als Gegner, aber wenn jemand in der Lage ist, einen Seitenwechsel dermaßen präzise aus dem Nichts heraus einzuleiten, ja, und damit auch eine Chance zu kreieren, dann ist das eine Qualität, die hatte Mainz 05 zuvor nicht. Und das war ja auch das, was wir in der Hinrunde auch häufiger geschrieben hatten, was ihr auch in dem Podcast häufig genug hattet. Mit dem Abgang von Anton Stach fehlte ein zentraler Stratege, der die Kruders, die Lees, jetzt auch dem Johnny Burkhardt in Szene setzen kann. Und Nadim Amiri ist da ein unfassbares Upgrade.
Und ich finde es dann auch so schön zu sehen, dass das dann auch jetzt funktioniert, weil das ist, also es ist zum einen so, dass wir natürlich jetzt aus dem Spiel heraus auch viel mehr Chancen kreieren, auch weil er eben die Bälle so anbringt, aber der erste, das erste, was er ja quasi von Anfang an mitgebracht hat, und das war ja auch was, wo es bei uns extrem Probleme gab, waren einfach die Standards. Also wir haben jetzt einfach wieder gefährliche Ecken, wir haben gefährliche Freistöße, wir kommen in die Position aus dem ruhenden Ball heraus, was Vernünftiges zu machen. Und da hatten wir ja auch einfach große Probleme, zumindest in der Hinrunde noch.
Ja, Nadim Amiri ist dieses fehlende Puzzle. Das, was man mit Aaron Martin, Anton Stach und Markus Ingvardsen an Standardstärke abgegeben hat, ich möchte noch einmal daran erinnern, fast die Hälfte aller Tore der letzten Saison, und das waren die meisten Tore in der Bundesliga-Geschichte von Mainz 05, waren über 50 und etwas mehr oder knapp unter die Hälfte waren Standardtore und davon die Hälfte waren direkte Standardtore dieser von Aaron Martin und Markus Ingvardsen alleine und Anton Stach, der halt maßgeblich für Ecken und so weiter zuständig war und auch für Freistöße. Diese Lücke hast du geschlossen bekommen, du hast den Mittelfeldstrategen geschlossen bekommen, weil du schon merkst, ja, Chor sehr, sehr gut, auch in seinen Nehmerqualitäten und wie er abräumen kann, aber keiner, der das Spiel richtig strukturieren kann. Und all das findest du in dieser einen Person und man muss einfach sagen, absoluter Glücksgriff, eigentlich definitiv ein Regal zu weit oben für Mainz 05. Und ohne Nadim Amiri, lege ich mich auch fest, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Auf gar keinen Fall. Denn, das hattest du vorher angesprochen, Schlechti, viele von den anderen Transfers sind nämlich komplett gefloppt. Und das vergisst man jetzt sehr, sehr schnell. Marco Richter, weg. Jessic Nankamp, weg. Also das sind Transfers, von denen man sich was erhofft hat, wo man aber auch merkt, wo es noch, wo es fehlt. Und das sind halt Leute, die vorne drin knipsen.
Können wir alle unterschreiben. Ich glaube, folgerichtig ist ja letztendlich auch dann, dass wir nach diesen ersten wilden 15 Minuten, wo Darmstadt und Mainz beide ganz gut was dafür getan haben, um vielleicht ein Tor zu schießen, dann auch einfach harte Realität im Abstiegskampf danach kam. Es war kein schönes Spiel. Es war ja geprägt von Fehlern. Es war wirklich so, jeder will hier und kann gerade nicht. Mhm. Und letztendlich der Gamechanger war dann eben ein Freistoß von Amiri auf Lee, der von Hanke Olsen verwandelt wurde, was mich auch wieder gefreut hat.
Ich möchte mal sagen, Flanke Golsen. Ja. Und ich bin immer noch enttäuscht, dass sich der Titel nicht durchgesetzt hat.
Tatsächlich ja auch ein Faktor, den man bedenken muss, Andreas Hanke Olsen ist wieder fit. Ja. Andreas Hanke Olsen war in der vergangenen Saison ja wirklich ein Top-Transfer. Ja, dann jetzt wirklich lange zurückgeworfen durch Verletzung. Und ich finde, alleine mit ihm und Sepp Vandenberg hat man jetzt in der Dreierkette zwei dermaßen zuverlässige Innenverteidiger. Mein Eindruck ist gerade, es ist gerade völlig egal, wer der Dritte ist, der neben denen spielt, weil die beiden einfach dermaßen große Konstanten gerade im Spiel sind.
Und ich würde mir noch mehr Mut wünschen, wenn ich ehrlich sein darf.
Mehr Offensiv-Checking oder was meinst du mit Mut?
Nee, ich meine mit Mut eine andere Personalie. Ich meine mit Mut tatsächlich Edemilson Fernandes. Du hast die beiden, die so extrem sicher sind. Und eigentlich bringt diese spielerische Klasse tatsächlich ein Gilavogi mit. Und Gilavogi ist aber natürlich in seinem Alter nicht mehr da, für gemacht, gegen gewisse Gegner auf dem Platz zu stehen, muss man ehrlicherweise zugeben. Aber der hat natürlich auch sein Vorchecking, sein nach vorne verteidigen ist brillant. Ich finde, das ist mit das beste Stellungsspiel bei Mainz 05. Aber diese spielerischen Elemente nach vorne, aus der Kette heraus, was Unerwartetes tun, einen Pass wie gegen Gladbach spielen auf Marco Richter, da sehe ich momentan in der Kette niemanden, der das kann. Und das wäre noch so ein Element gewesen, wenn er von Anfang an gespielt hätte, glaube ich, dass wir diese extremen Pressingphasen von Darmstadt noch früher, noch einfacher hätten auflösen können, weil wir nicht nur den Lösungsweg über Cassie, der hoch steht, gehabt hätten, sondern weil wir noch einen zusätzlichen Lösungsweg durchs Zentrum gehabt hätten, weil Nadim Amiri vielleicht gar nicht sich in die Kette hätte fallen lassen müssen, sondern zusätzlich im Zentrum anspielbar gewesen wäre.
Mein Eindruck war, dass dann nach seiner Einwechslung, Dominik Chor wurde ja dann nach seinem Handspiel, wo er so ein bisschen doch versucht hat, Robin Zentner Konkurrenz zu machen im Mittelfeld, ja. Wurde er ja dann später rausgenommen und mein Eindruck war auch, dass mit der Einwechslung von Edemilson Fernandes tatsächlich auch sehr offensive Ballgewinne auf einmal da waren und auf einmal auch ein Passspiel, das der Mannschaft geholfen hat, die Spannung auch hochzuhalten, weil man ja von hinten heraus einfach sehr dominant war, sehr entschlossen eigentlich schon die Bälle nach vorne serviert hat und dann auch nicht mehr locker gelassen hatte. Also kaum Momente hatte, wo Darmstadt nochmal in dieses Spiel hätte zurückkommen können.
Ich habe mir gerade auch noch einfach nochmal angeguckt, wie wir im Hinspiel, mit welcher Aufstellung wir da gegen Darmstadt gespielt haben. Und da war es halt tatsächlich unsere großen Schränke vorne drin mit Ajorg und Onisivo und eben der Fall, dass Leitsch zum Beispiel in der Innenverteidigung war, weil Hanke Olsen eben nicht fit war. Und auch ein Johnny Burkhardt fehlt natürlich in der Aufstellung damals, weil er noch verletzt war. Aber das ist, habe ich jetzt gerade auch nochmal so für mich gemerkt, wie wenig wir in den letzten Podcast-Folgen auch über Verletzungspech gesprochen haben. Natürlich haben wir noch Verletzte, aber es wird halt weniger. Und gerade mit jemandem wie Burkhardt, der auf ein Niveau kommt, was wir uns immer nur erträumt haben, dass er das wieder erreicht, das sind halt gerade so die Momente, wo wir merken, Mainz 05 ist wieder am Drücker.
Jetzt kann man sagen, es ist glücklich, dass man keine Verletzten mehr hat, aber dafür ist mir der zeitliche Ablauf einfach zu gravierend. Und zwar hört diese Verletzungsmisere klipp und klar mit Bo Henriksen auf. Sie fing unter Bo Svensson an, ging unter Jan Sievert ungebrochen weiter. Und da wurden auch Spieler eingesetzt, die angeschlagen waren, vielleicht auch aus der Not heraus, aber da hatte man überhaupt nicht das Gefühl, dass sich da irgendwas an der Situation bessern könnte, und mit Bo Henriksen sind diese Schauplätze weg. Und das zeigt mir schon ein kleines bisschen, da hing es irgendwo auch mit der Trainerposition zusammen, dass du so viele Verletzte gehabt hast.
Ich kann es tatsächlich schwer beurteilen, weil ich da trainingswissenschaftlich einfach schwer beurteilen kann, ja, aber es ist in dem Sinne halt so, dass viele Spieler jetzt einfach auch vielleicht die Zeit hatten, sich wieder ranzubringen, wieder in eine Verfassung zu bringen, dass derzeit die Kadersituation es einfach auch hergibt, dass du Spieler nicht angeschlagen eigentlich reinwerfen musst, was ja über gewisse Strecken der Saison auch immer ein gewisses Problem gewesen ist. Jetzt hast du tatsächlich mal Alternativen. Du kannst auch einen Hanke Olsen wie in Leipzig halt 10 Minuten vorher auswechseln beispielsweise, weil du halt Spieler hast, die dann einfach auch mal sagen, ich bin trotzdem drin. Du kannst auch einen Johnny, wie es vor einigen Wochen war, nach 60 Minuten dann mal rausnehmen und Spieler halt bringen. Auch das ist ein Vorteil. Du musst die Jungs nicht verheizen gerade.
Und das merkt man auch. Er wechselt nicht nach einem Schema, finde ich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich kann die Wechsel zwar vorhersagen, aber wen er rausnimmt, das ist manchmal schon Belastungssteuerung, hat man den Eindruck. Oder sagt, der hat sich jetzt einen Applaus verdient, wenn ich den runternehme. So Dinge, die vorher gar nicht mitgedacht worden sind. Mag daran liegen, dass der Kader dann relativ dünn war, aber ich habe trotzdem auch das Gefühl, das sind Dinge, die jetzt erst wieder mitgedacht werden.
Ja, also wir haben ja auch beim letzten Spiel darüber gesprochen, dass halt einfach mit dem in der 55. Minute kommt einfach ein Dreifachwechsel und es gehen die runter, von denen, genau, man sagt, die müssen jetzt eigentlich auch gehen, weil sie gerade nichts mehr fürs Spiel tun, und es kommt eben Personal, die was reinwerfen können. Und das waren ja letzte Woche die zwei, die kamen, die diese Woche quasi in derselben Minute eine Co-Produktion hingelegt haben, von denen Mainz 05 Fans ja jahrelang quasi geträumt haben, seit wir gesehen haben, wie gut Brajan Gruder Fußball spielt und wir alle wussten, was Johnny kann. Und dass die zwei endlich mal genug Zeit hatten, auf dem Platz zu stehen, um zusammen ein Tor zu schießen, war natürlich wunderbar.
Und wie oft haben wir gesagt, boah, wäre das schön, wenn Brajan und Nelly mehr Zeit zusammen auf dem Platz bekommen würden. Also Spieler waren ja da, die auch zusammen harmonieren können, aber sie sind so nicht eingesetzt worden. Das ist ja der nächste Punkt. Du siehst wenig positionsfremde Spieler. Und das ist auch wieder so ein Ding. Du hast dich auf eine Sache festgelegt, das wird jetzt so durchgezogen, und du hast trotzdem das Gefühl, da arbeitet was im Hintergrund. Es werden jetzt gerade keine einfachen Fehler mehr gemacht. Zumindest nicht vom Trainer. Und ich glaube, das gibt der Mannschaft auch eine gewisse Sicherheit, weil sie merken, okay, wir dürfen Fehler machen. Der Trainer weiß das einzuschätzen. Wir haben hier keinen Novizen, der meint, oh scheiße, jetzt muss ich aber hier irgendwie eingreifen und das muss jetzt ein Zeichen sein. Und nein, Bo Henriksen sagt, ja, macht ihr mal Fehler. Ich weiß das schon richtig einzuschätzen. Ich bin kein unerfahrener Trainer. Oder ich bin halt auch kein Miesepeter, Entschuldigung, wie Bo Svensson am Ende dann gewesen ist, der sagt so, boah, der Fehler geht mir so auf die Nerven, du gehst jetzt raus, wo du ja quasi so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Kultur der Angst auf dem Platz hattest, aber schon eine Verunsicherung und keine Bereitschaft da war, Fehler zu machen, also quasi keine Risikobereitschaft mehr da war, die du einfach in der Offensive brauchst.
Ich hatte auch bei Brajan Gruder beispielsweise das Gefühl, so über diesen Jahreswechsel hinaus, dass da schon eher sehr stark versucht wurde, in so ein gewisses taktisches Korsett hineingepresst zu werden, dass er eigentlich mehr über seine Mängel dann fast betrachtet wurde, ja, in der defensiven Arbeit, als die über diese intuitiven Qualitäten, die er in der Offensive hat. Und mein Eindruck ist, dass sich das unter Bo Henriksen eigentlich wieder massiv geändert hat, dass der frei ausspielen kann, dass ihm jetzt schon mit auf den Weg gegeben wurde, wie Brian gesagt hat, nach hinten so viel rennen wie möglich, aber eben nach vorne believen, und da kannst du auch machen, was du willst. Ja?
Nach vorne believen, ich liebe alles daran.
Ja, aber ich glaube, das ist doch das, was so ein junger Wilder wie Brian Gruder eigentlich braucht. Also der braucht das Vertrauen vom Trainer, er kriegt es von Henriksen, und es ist aber eben nicht so wie in der Vergangenheit, dass du das Gefühl hattest, dass ein, ich sag mal, do or die liegt am Endeffekt an einem, bei einem Nachwuchsspieler, der gar nicht, der noch Zeit haben muss, eigentlich in diese Position reinzuwachsen. Und jetzt ist es ja gerade eher so, dass er im Prinzip in einem Konglomerat mit anderen Spielern zaubern darf, und dann ist gut.
Erinnert ihr euch, wie wir gesagt haben, es ist wichtig, dass Widmer hinter Gruder spielt, weil er als erfahrener Spieler Gruder so ein bisschen an die Leine nehmen kann. Und das war genau das, was du jetzt gesagt hast, Schlechti. Man hat Gruder eigentlich auf seine Mängel so ein bisschen reduziert. Wir wussten alle, was der nach vorne kann, aber defensiv, Widmer, das ist wichtig. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt einen extrem offensiven Kassi. Das heißt, der geht mit und kann dann auch dementsprechend schnell eingreifen und kann einen möglichen Konter früh in der gegnerischen Hälfte abfangen, weil Brian nach vorne gehen darf. Und das hat Henriksen ja auch gesagt. Der hat nach vorne alle Freiheiten. Und ich glaube, die musst du diesem jungen Mann auch einfach geben, weil er so brillant ist. Wenn man sich die Statistiken anguckt, der war zwischenzeitlich Top 3 Dribbler in Europa. Der hatte die meisten Beteiligungen an Torschüssen, nicht Torschussvorlagen, sondern den vorletzten Pass beispielsweise. Das ist in einem solchen Alter, in so einer Mannschaft, in der Situation, dermaßen herausragend. Ich würde mich auch festlegen, wenn der bei Bayern München spielen würde, wäre der Stammspieler unter Thomas Tuchel, und wir würden über einen Nationalspieler reden, der safe mit zur EM fährt.
Da sind wir eigentlich bei Bo Henriksen, der sogar sagte, Brian Gruder kann ein Weltklasse-Spieler werden, wenn er die Entscheidung im letzten Drittel, wenn er da den Code noch knackt für sich.
Aber erstmal müssen wir eigentlich den Bo Henriksen-Code knacken, der einfach, also wen haben wir jetzt? Also wir haben Lee, der ist Weltklasse, ist einfach so. Robin Zentner ist der beste Torhüter der Bundesliga, schon immer gewesen, ist ein Fakt. Manchmal ist es so, es ist so ein bisschen positiver Trumpismus, muss man eigentlich sagen, aber der Erfolg gibt ihm recht, und deswegen muss man das auch gar nicht anzweifeln.
Ja, tatsächlich muss man ja auch sagen, dass er in die Mannschaft hinein damit ja offenbar auch einfach Erfolg hat, ja, weil ja. Die Mannschaft ist grundverwandelt seit dem ersten Spiel. Ja, gerade die Heimspiele bestehen ja aus so einer Spannung, so einer Dynamik, so einer
Lust,
so einem Fokus, Lust. Und wenn man dann hinterher auch jetzt auf dem Platz oder sogar auch hinterher in den Katakomben gesehen hat, wie Ersatzspieler und Stammspieler da miteinander lachen, sich freuen und feiern, da ist eine Geschlossenheit und Begeisterung zurück, die man halt nicht leugnen kann. Nichtsdestotrotz kann er harte Entscheidungen treffen. Also ein Sylvain Widmer, der Kapitän ist, hat jetzt 3 Spiele lang hintereinander auf der Bank gesessen, kam als Einwechselspieler. Ein Marco Richter beispielsweise, der mit großen Hoffnungen kam, stand jetzt erstmals nicht im Kader unter ihm. Also er kann harte Entscheidungen treffen. Ja, nach außen ist aber tatsächlich so seine Taktik, wie ich sie auch wahrnehme, sehr, sehr stark reden. Ja, und am Ende halt den Spielern dann auch das Vertrauen schenken, aber die Spieler müssen das Vertrauen auch zurückzahlen.
Und Sylvain Widmer hat das getan. Also ich finde, seine Einwechslung hat sich absolut bezahlt gemacht diesmal.
Ja, ich fand das auch so krass nochmal zu sehen im Spiel gegen Darmstadt. Gerade bei Darmstadt an sich, die waren ja vom Kopf her in der zweiten Halbzeit ja gar nicht in der Lage, dem noch irgendwas entgegenzusetzen. Und das ist halt etwas, was wir in dieser Saison auch bei Mainz 05 gesehen haben. Dass du einfach auf dem Platz stehst und das Gefühl hast, alles läuft gegen dich. Du hast keine Chance, noch einen Stich zu machen. Und das Spiel plätschert so vor sich hin und läuft an dir vorbei. Und dann kriegst du halt auch in den letzten 10 Minuten nochmal Gegentore. Und es war ja bei Darmstadt genau das. Und ich habe das Gefühl, dass diese Ansprache, die Bo Henriksen wählt, auf so unfassbar fruchtbaren Boden gefallen ist und da richtig aufblühen konnte. Und dass halt einfach klar ist, da ist jetzt das Bewusstsein auch dafür da, dass in dieser Saison und in dem Abstiegskampf, den die Mannschaft, in den sie sich ja selber hineinmanövriert hat, dass da was zurückgezahlt werden muss und dass aber das auch nicht damit einhergehen muss, dass nur gearbeitet wird, sondern dass man auch Spaß dabei haben kann, zu arbeiten. Und das ist halt eben das, wo ich als Fan sage, das gucke ich mir gerne an und das kann ich zu 100% unterstützen.
Das ist das Vitamin Bo, das sie alle bekommen. Weißt du, Zäpfchen rein und ab, Schmitzkatze.
Ja. Bei Brian zum Beispiel, um darauf kurz zurückzukommen, fand ich auch seine Trainerentscheidung gut am Wochenende, dass er weiter auf ihn gebaut hat. Ich fand, dass Brian keine gute erste Halbzeit gespielt hatte. Das war auch eine Selbsteinschätzung, zu der Brian dann hinterher vor uns auch selber gekommen ist. Er durfte aber die zweite Halbzeit nochmal spielen. Er durfte sich in dieses Spiel auch hineinkämpfen. Das hat er dann ja wirklich auch bravourös gemacht. Aber dann als Trainer zu sagen, ich halte dann trotzdem an den Jungs jetzt auch fest, die können auch sich in diesem Spiel entwickeln, fand ich erstmal gut, weil einen stark reden, ihn dann zur Halbzeit rauszunehmen, das würde sich beißen. Jemanden stark zu reden, aber dann drin zu lassen, wenn es nicht läuft, das finde ich konsequent.
Und anders als Bo Svensson beispielsweise, der junge Spieler, sobald sie irgendeinen Fehler gemacht haben, auf die Liste gesetzt hat und die hast du danach gefühlt nie wieder gesehen. Unter Bo Svensson haben sich Jugendspieler überhaupt nicht entwickeln können. Ich erinnere da immer wieder gerne an diesen legendären Sieg gegen Leipzig aufgrund des ausgedünnten Corona-Kaders. Dann ist dir klar, gegen Bochum im zweiten Spiel, das kann so nicht weitergehen. Du stellst dieselbe Elf nochmal auf. Okay, sie setzen die erste Halbzeit gegen die Wand. Aber anstatt zu sagen, okay, das Spiel haben wir jetzt verloren, ist das zweite Spiel, nächste Woche ist die ganze Kapelle wieder da, spielt es zu Ende, macht das und das jetzt besser, nimmt die Erfahrung mit, hast du diese Jungs nie wieder gesehen. Und ein Paul Nebel taucht gefühlt jetzt erst wieder in dieser Saison wirklich überzeugend in der zweiten Liga auf. Also andere haben sich davon scheinbar überhaupt nicht mehr erholt. Ein Niklas Tauer ist weg. Bei Schalke nicht durchsetzen können. Braunschweig, irgendwie, keine Ahnung, sehr diffuses Gefühl. Die Jungs sind teilweise nie wieder zurückgekommen.
Auf der anderen Seite finde ich, ist Brian ja genau das Beispiel, der es geschafft hat. Ja, also Brian hatte ja damals gegen Dortmund in der letzten Saison, wurde eingewechselt, stand dann, wenn ich mich richtig erinnere, bei einer Ecke nicht richtig.
Danach, ist nicht mitgelaufen, ja.
Danach war er auch erstmal draußen aus der Mannschaft. Es gab ja durchaus auch Wahrnehmungen, der hätte damals ähnlich wie Nelson Weiper auch schon mehr Spiele bestreiten können in der Bundesliga. Die Qualität hatte er unbestritten. Aber es hat ihn ja offenbar in seiner Entwicklung nicht zurückgeworfen. Ich habe ja dann auch die Sommervorbereitung erlebt, ja. Also als dann durchaus auch hier und da mal ein bisschen mit der Rückwärtsarbeit von Brian eine Unzufriedenheit herrschte. Aber er hat auch diese Widerstände angenommen. Also der Junge hat einfach auch etwas, der lässt sich nicht kleinkriegen. Der lernt, der entwickelt sich dann tatsächlich weiter und mit seinem Talent überzeugt er so oder so.
Aber das, was du gerade gesagt hast, die Formulierung, woher kennen wir diese Formulierung, die Bereitschaft, Widerstände anzunehmen, das ist das Benny Hoffmann ABC. Und du merkst einfach, dass diese Jungs, die durch diese Schule gegangen sind, sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Das sind die anderen aber unter Umständen eben nicht so. Und du merkst schon, welchen Output das auch an Jugendspielern bringen kann. Und da freue ich mich jetzt schon auf Konsorten wie Philipp Schulz, weil ich glaube, der ist nochmal ist für mich nochmal ein wichtigerer Spieler für Mainz 05 in der Zukunft als ein Brian Gruder, der relativ schnell für höhere Weihen bestimmt sein wird. Aber so ein Philipp Schulz, ich freue mich wirklich, ich freue mich ein zweites Arschloch.
Also ich bin einfach froh, dass Brian Gruder in diesem Abstiegskampf in unserer Mannschaft spielt und da vor sich hinzaubern kann und gelassen wird. Wer aber auch, finde ich, zu neuer / alter Stärke zurückgefunden hat, ist Jason Lee. Und der hat halt einfach, sag ich mal, der hat einfach da den Deckel drauf gemacht am Samstag und einfach noch 2 Tore geschossen. Ich weiß auch nicht, wann wir das letzte Mal einen Doppelpack von Lee gesehen haben. Also da haben wir ja auch wieder eine Offensivkraft, die 2-mal trifft. Und das ist halt einfach der Lee, den wir lieben. Da haben wir Schmetterlinge im Bauch. Ich muss das so schlecht jetzt rein.
Jan liebt das. Ja. Er strahlt hier förmlich.
Ja, Vitamin Lee. Liebe alles daran. Auf gar keinen. Lee hat ja auch seine Mängel. Unbenommen, aber er funktioniert jetzt gerade sehr, sehr gut. Er ist nach vorne ein absolut belebendes Element.
Beliebtes Wortspiel.
Ja, ein beliebtes Wortspiel ist er obendrein auch noch. Aber Jisung Lee ist momentan überhaupt nicht wegzudenken, weil es auch einfach keine Alternative gibt. Wer soll denn spielen? Karim Unisivo? Ich bitte dich, Ludovic Ajok? Also nein, gibt nur Jisung Lee gerade. Für mich auch der beste Mann auf dem Platz in diesem Spiel. Sehr, sehr gut gemacht. Und ich bin gespannt, ob Bo Henriksen in der kommenden Saison, in der ersten Bundesliga vielleicht sogar, einen Jisung Lee auch defensiv noch besser bekommt. Weil ich glaube, dann sehen wir einen Lee in einer Qualität, wie wir ihn noch nicht gesehen haben.
An den Wortspielen werde ich mich jetzt mal nicht beteiligen, weil der Nachname schlecht einfach kategorisch ausschließt, wenn man ihn trägt. Ja, man hat das zu viel erlebt. Aber bei Jason Lee finde ich, der hatte auch unter Bo Svensson in der letzten Saison immer seine Qualitäten. Ich reibe mich auch mal hier und da. Ja, also es gibt immer, ich finde, er ist so wie ein Phantom. Man sieht ihn manchmal auch überhaupt nicht auf dem Platz. Ja. Aber er hat einfach diese Qualität, diese Schlüsselmomente zu kreieren in einem Spiel, diese 2-3, durch die er dann einfach, wenn er diese Form hat, sie zu kreieren, unverzichtbar ist. Und seit Bo Henriksen da ist, kann ich eigentlich in zumindest den Heimspielen durch die Bank sagen, hier hatte er diese Momente. Ja, ob das dieser coole Move gegen Mönchengladbach ist, wo er Johnny vorlegt, gegen Bochum den Elfmeter rausholt, Johnny auch ein Tor vorlegt tatsächlich wieder oder jetzt eben am Wochenende, wo ich auch fand, dass er lange Zeit irgendwie nicht richtig erkennbar war, aber dann doch eben da war in diesen Momenten, als es eben um diese Abschlussqualität ging.
Das ist ja dieses Lee-Phänomen. Eine schlechte Leistung mit Toren kaschieren. Das kann der ja eigentlich ziemlich gut. Und erinnert ihr euch noch, als er ganz viele frühe Tore geschossen hat? Das ist ja eigentlich auch so eine Schocktruppe für vorneweg. Und sowas brauchst du jetzt gerade einfach. Jemand, der auch so ein bisschen unbekümmert ist, aber der dieses Unbekümmerte auch ganz, ganz dringend braucht. Auch jemand, der sensibel darauf reagiert, wenn es nicht da ist. Und von daher ein absoluter Mehrwert, der aber, das muss ich sagen, deswegen so gut funktioniert, weil Johnny Burkhardt zu alter Form zurückkehrt, weil Johnny ihm die Anleitung gibt. Und ich erinnere da für mich an die bisher beste Defensivleistung der Offensive gegen Gladbach, erste Halbzeit, Johnny Burkhardt zentral, Brian rechts, Lee links an der Leine und Jungs jetzt und jetzt du und jetzt der und jetzt dieses. Und da kommt da siehst du den U21-Kapitän eigentlich in Johnny Burkhardt. Und diese Qualität bringt er gerade mit. Absoluter Führungsspieler. Deswegen funktionieren für mich Lee und Brian gerade so gut.
Ja, ich finde es auch gerade fast ein bisschen atemberaubend, ihn zu sehen. Ja, also weil er einfach so lange draußen war. Und diese Dynamik, die er hat, er kann angespielt werden, er bringt direkt Tempo in die Szenen, er sprintet direkt nach vorne, ist einfach jemand, der stresst einen Gegner dermaßen. Also die Darmstädter hatten sicherlich nicht nur wegen des Wetters viele Schweißperlen auf der Stirn. Das war wirklich, das macht wahnsinnig Spaß zu sehen, was für ein Dampfmacher er da gerade ist. Und tatsächlich kann auch das einfach am Ende ein Schlüssel für Mainz 05 sein, weil irgendwie zeigen die Abstiegskämpfe der letzten Jahre, jeder Verein, der es schaffen will, braucht eigentlich am Ende einen Stürmer, der in Zweifel mal ein Tor schießt oder zumindest formstark ist. Und das kann, wenn ich das so ins Verhältnis setze, zu Bochum zum Beispiel, zu Köln, wo jetzt Davy Selke wieder ausfällt, das kann tatsächlich ein Faktor halt sein, der am Ende für Mainz 05 spricht.
Bei Köln würde ich dir widersprechen. Luca Waldschmidt ist zurück und er war auch massiv daran beteiligt, dass Köln das Spiel gegen Bochum noch gewonnen hat, hat das 2-1 dann in der 96. Minute, glaube ich, gemacht. Also Luca Waldschmidt ist auch so ein Spieler, der kommt bei Köln jetzt auch zurück, ist ja quasi der Neuzugang, den Köln gar nicht haben darf, so ungefähr. Also von daher, Köln hat diesen Moment auch, aber andere Mannschaften da unten drin, die haben das nicht. Und ich deswegen sagt mir mein Gefühl, Köln und Mainz zum Beispiel, auch wegen diesen Personalien, schaffen es da unten irgendwie noch raus.
Gucken wir gleich drauf. Ich wollte einfach zu Lee nochmal ergänzen. Ich habe die Statistikkiste und ein bisschen gekramt und bemüht. Tatsächlich war es das erste Mal bei Mainz 05 für ihn, dass er an 3 Toren beteiligt war in einem Spiel. Also der hat, ich sag mal, wenn wir sagen, Robin Zentner hatte jetzt diese Saison ein goldenes Spiel, dann würde ich auch sagen, dass das schon auch von der Effektivität her für Lee ein goldenes Spiel war. Und ich bin da völlig bei dir. Das ist genau die Qualität, die wir im Abstiegskampf jetzt brauchen, weil es natürlich auch dem Torverhältnis nicht geschadet hat, dass wir 4 Tore geschossen haben und keins gekriegt haben.
Ich würde auch über euch im Nachgang gerne eine Korrektur loswerden. Ich hatte ihm dann die Note 2 gegeben für das Spiel. Manchmal ist das mit Noten dann so, dann schläft man nochmal eine Nacht, dann schläft man nochmal eine Nacht, dann quatscht man beim Hinterhofsänger-Podcast und dann kommt man irgendwie doch zu der Erkenntnis, nee, also das wäre schon Einzelbereich gewesen. Sage ich selbstkritisch.
Also wenn du Lee gerade nennst mit den 3 Torbeteiligungen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele er hatte, aber dann muss man auch Nadim Amiri nennen. Und auf einmal kristallisiert sich eine kleine Achse heraus. Nadim Amiri, Jason Lee und wie gesagt, da fehlt mir jetzt noch einer hinten in der Kette. Und dann hast du eine neue spielstarke Achse bei Mainz 05, um die herum du etwas in einer neuen Bundesliga-Saison aufbauen könntest. Das heißt, so ein bisschen die Hoffnung kehrt zurück nach diesem Spiel, weil man gesehen hat, was möglich ist bereits mit diesem Personal und was möglich sein wird, wenn man dieses Personal dementsprechend ergänzt.
Dann gucken wir doch drauf, ob es vielleicht diese Saison reicht, dass wir in der Bundesliga bleiben. Schlecht dir eine Frage vorneweg. Wem hast denn du am Samstag die Daumen gedrückt? Köln oder Bochum?
Also ich war sehr unentschlossen beim 2:1, weil ich einfach dachte, das ist emotional natürlich schon ein absoluter Bringer, wenn du in der 90. Minute 2 Tore schießt und dich sozusagen aus der Misere reißt und den VfL Bochum einfach mit runter. Vorm Spiel wäre ich für Köln gewesen, sage ich ehrlich. Aufgrund dieser Situation und dieser Dynamik war ich dann, sage ich mal, aus Mainzer Sicht bisschen skeptisch, ob es dann am Ende so gut war, aber wahrscheinlich kommt auch wieder der norddeutsche Skeptiker in mir zum Vorschein, der erstmal die Gefahren der Lage betrachtet. Am Ende ist es tatsächlich auch so, der VfL Bochum hatte mir jetzt in Mainz hier auch überhaupt nicht gefallen, also hatte bis auf Robustheit, Körperlichkeit wirklich sehr wenig zu bieten. Von daher glaube ich, dass selbst ein Trainerwechsel das Leben dort nicht leichter machen wird und dass die jetzt vor allem durch die Niederlage am Wochenende ein heißer Kandidat bleiben. Für wen wart ihr denn? Habt ihr gejubelt beim 2:1 für Köln?
Ja, ekstatisch, muss ich echt zugeben, weil ich überhaupt nicht an der Entwicklung und den Trend, den Mainz 05 gerade vollzieht, zweifle. Gar nicht. Der ist mir zu konstant. Du hattest keinen wirklichen Downer. Wir haben es am Anfang der Sendung angesprochen. Bayern 8:1, da bist du an deinem eigenen Mut gescheitert. Okay. Zweite Halbzeit Gladbach, das war die Gesamtkonstellation mit einem Spieler, der klar mit Rot vom Platz gemusst hätte, der dann hinterher den Ausgleich macht, wo das ganze Stadion sich mit der Mannschaft verbündet hat und sich ein bisschen runtergezogen hat. Muss man, glaube ich, auch selbstkritisch aus der Kurve her analysieren. Aber das führt nicht dazu, dass ich sagen könnte, nee, wenn Bochum jetzt gewinnt oder Bochum punktet, ist das für uns besser, weil Köln hinter uns bleibt. Ich orientiere mich tatsächlich gerade gefühlstechnisch überhaupt nicht nach hinten. Ich gucke nach vorne und ich stimme dir zu bei deinem Blick auf Bochum. Bochum gefällt mir gar nicht. Bochum ist Angsthasenfußball par excellence. Führungen verspielen, Angst haben, doch noch zu verlieren. Köln und Mainz bringen Mut mit. Köln, die dann nochmal offensiv wechseln und sagen, komm, 90. Minute jetzt noch 2-mal. Und deswegen habe ich auch getwittert, närrischer Doppelwumms mit Blick auf Mainz und Köln. Und ich glaube auch, dass dieser Mut entscheidend sein wird, um da unten rauszukommen. Und die beiden Mannschaften, die jetzt die Trainer gewechselt haben, Wolfsburg mit Hasenhüttl und Bochum mit Letsch, ich bin mir nicht sicher, ob das greifen wird, ob das nicht zu spät kommt und ob das eben der falsche Weg ist.
Ja, da ist es einfach besser, an Rosenmontag den Trainer zu wechseln. Das hat die Historie gezeigt. Na,
aber wenn du in Wolfsburg keinen Rosenmontag hast?
Ich befinde mich emotional so ein bisschen zwischen euch beiden, weil ich schon auch bei dem 2:1 von Köln sehr happy war, weil ich dachte, okay, damit ist Bochum offiziell unten drin und wir dran, auch wenn Köln natürlich den Abstand zu uns verkürzt hat. Das andere ist aber, und das ist das, was mir im Hinblick auf den kommenden Spieltag ein bisschen Sorgen bereitet, dass Bayern in Heidenheim verloren hat. Und ich kann vieles verzeihen, aber wenn Bayern gegen Köln verliert, dann bin ich richtig, richtig sauer. Weil die waren ja wirklich, die haben in Heidenheim 2:0 geführt und haben dann letztendlich noch 3:2 verloren. Die spielen unter der Woche gegen Arsenal, je nachdem, was da passiert. Wer weiß, wie die zu Hause in München auftreten gegen Köln. Das andere ist aber eben, dass ich mir denke, unsere Leistung am Samstag war wirklich souverän und wir haben gezeigt, wie wir gegen den Tabellenletzten spielen. Und ich glaube nicht, dass Köln diese Art der Souveränität und der Konstanz im Moment auf den Platz kriegt. Die haben wirklich das Momentum am Samstag genutzt und letztendlich die 3 Punkte noch erkämpft. Aber die können sich nicht darauf verlassen.
Wo ich mir mehr Sorgen mache, ist tatsächlich mit Blick auf Köln das Restprogramm, weil die ähnlich wie Mainz noch einige machbare Spiele, auch Heimspiele haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass die, gerade am Wochenende haben sie es ja gezeigt, noch den ein oder anderen Dreier einfahren werden. Ich bin allerdings auch bei Jan, dass ich Bochum und vor allem auch Wolfsburg mit großem Interesse sehe. Bei Wolfsburg war für mich eigentlich gestern völlig klar, die werden jetzt Mönchengladbach besiegen, ja, und werden sich retten. Das ist ihnen nicht gelungen, Spiel 2 nach dem neuen Trainer. Und auch da war, selbst wenn das noch unter Niko Kovac war, mein Eindruck in Mainz zu Beginn des Jahres, als sie hier gespielt haben, so richtig überzeugt haben sie mich im Gesamten nicht. Es war eine Mannschaft, die fußballerisch eigentlich schon viel Qualität hat, aber eigentlich viel zu selten anzieht und viel zu selten diese Qualität zeigt. Mhm. Und eigentlich auch ein Kader, was man dann immer wieder so sagt, der für den Abstiegskampf eigentlich nicht gebaut ist. Ja, und ich will es jetzt nicht prophezeien, aber wir wissen alle, was am 34. Spieltag ist. Also wenn Mainz 05 bis zu dem 34. Spieltag nur ein bisschen noch Land gewinnt auf dem VfL Wolfsburg, dann haben wir möglicherweise ein Endspiel.
Entweder ein Endspiel oder das, was ich ja prognostiziert habe, wir werden Wolfsburg in die zweite Liga schießen und sind vorher schon gut raus. So, also das ist tatsächlich meine Prognose, weil ich möchte auch gar nicht dem BVB bei unserem Restprogramm die Chance geben, sich für die verpasste Meisterschaft zu rächen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Köln hat tatsächlich das machbarste Restprogramm, muss man ehrlicherweise zugeben. Ich stimme Flitz zu. Konstanz sehe ich auch noch nicht. Nur über Emotionalität wirst du das nicht lösen können. Und für mich, dieses Narrativ an dem Spieltag war ja, die letzten 4 spielen gegeneinander. Das hat nicht gestimmt. Die letzten 6 haben gegeneinander gespielt. Es war, die halbe Liga steckt gefühlt im Abstiegskampf und das ist wirklich gefährlich. Ein Drittel, um genau zu sein, der Liga steckt im Abstiegskampf und für alle ist es richtig gefährlich. Ich glaube, Darmstadt können wir jetzt abschreiben. Ja. Und das Momentum spricht klipp und klar gegen Bochum, gegen Wolfsburg, für Mainz und für Köln. Ja. So, und wenn ich es mir aussuchen darf, dann hätte ich gerne Köln in der ersten Liga mit uns zusammen, wenn es ein Wunschkonzert wäre.
Wir haben das Momentum ja vorher mal errechnet. Als Bo Henriksen übernommen hatte, hatte Mainz 12 Punkte, jetzt 23. Und damals hatten sie 10 Rückstand auf Bochum, 11 auf Wolfsburg und sogar noch 4 auf Köln. Daran sieht man, was sich in den Monaten getan hat. Also damals war aus Mainzer Sicht die Relegation schon fast ein halbes Wunder gewesen. Und
du als Bremer, ich möchte es ja eigentlich gar nicht ansprechen, aber Bremen hat es mal geschafft, einen 11-Punkte-Vorsprung auf den Abstiegsplatz zu verspielen und indem sie gar keinen Punkt mehr gesammelt haben und am Ende noch abzusteigen. Und was soll ich sagen? Werder Bremen ist gerade auf dem besten Wege, seine eigene Geschichte zu wiederholen. Die haben, 6 Spiele nicht mehr gepunktet? Also auch da deine Heimatstadt leider, die Bremer.
Region. Ich muss mich auch tatsächlich davon distanzieren, dass ich Werder Bremen-Fan bin. Aber tatsächlich habe ich regional damals wirklich sehr nah an Bremen gewohnt. Das war so der nächste Bundesligist. Und ich habe es in Mainz schon so wieder entdeckt, dass einfach beide Städte so eine Wagenburg-Mentalität haben in Krisen. Ja, mhm. Also in Krisen kann man sich so auf die Städte und die Fans tatsächlich wahnsinnig gut verlassen. Ja, es war vielleicht so in der Zeit jetzt hier in Mainz so um Rosenmontag und davor vielleicht noch nicht so ganz der Fall. Da war man vielleicht im Gesamten auch immer noch ein bisschen im Winter. Schlaf war mein Eindruck, aber in den vergangenen Wochen habe ich das Gefühl, steht hier wirklich die Stadt wieder völlig dahinter und man will diesen Klassenerhalt schaffen. Das ist natürlich auch eine Dynamik. Dort, wo jetzt Clubs reinrutschen wie in Bochum oder in Wolfsburg, wo dann diese Wucht sowieso nicht da ist in Wolfsburg, was die Fans betrifft, da wird das deutlich schwieriger, weil da ist dann die Nervosität auch schneller greifbar in den Stadien, wenn es jetzt nicht läuft.
Also es ist wirklich so, dass Bochum jetzt zu Hause gegen Heidenheim spielt und ich habe es eben schon mal eingangs erwähnt, die 4 Tore, die wir am Wochenende geschossen haben, sind so immens wichtig auch fürs Torverhältnis. Ich meine, das haben wir uns natürlich in München ordentlich versaut, aber wir sind jetzt bei minus 20 im Torverhältnis und Bochum bei minus 25. Das heißt, vorausgesetzt Heidenheim reitet auf der Welle weiter, können wir den Abstand da verringern und wir würden es tatsächlich mit einem Sieg gegen Hoffenheim schaffen, auf Platz 15 zu rutschen, weil wir aktuell 23 Punkte haben und Bochum eben 26 Punkte. Und qua des Torverhältnisses wären wir dann an ihnen vorbei. Und ich traue es mich eigentlich fast gar nicht, das heute laut zu sagen.
Aber es gibt den sogenannten Bayern-Fluch, den auch wir sehr, sehr gut kennen. Wer gegen die Bayern gewonnen hat, verliert danach. Und das würde ich vielleicht auch Heidenheim zutrauen. Du hast so den Trainereffekt dann vielleicht doch bei Bochum. Für ein Spiel. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns von einem vermeintlichen Rückschritt, wenn wir es jetzt nicht schaffen, nicht entmutigen lassen. Aber ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass das uns irgendwie ins Haus steht, weil so sehr ich auch am Anfang vor der Saison gesagt habe, wir werden gegen den Abstieg spielen, so sehr ich auch zwischendrin immer wieder gewarnt habe oder gesagt habe, wenn wir das Spiel vergeigen, wird es richtig knapp. Wir haben diese Spiele nicht vergeigt. Und deswegen ist bei mir nie der Punkt gekommen, an dem ich wirklich mich emotional mit dem Abstieg auseinandergesetzt habe, sondern es war schon immer so ein bisschen, oh Leute, wir wissen alle, wie es geht, könnt ihr jetzt nicht mal, also jetzt kommt man, ey, boah, das war Frustration darüber, dass wir es eigentlich besser können und jetzt machen wir es endlich auch und ab jetzt habe ich keinen Zweifel mehr, dass wir in der Liga bleiben und das ist, glaube ich, eine Form von Selbstverständnis, die Mainz 05 aus der Erfahrung speist, wie man so einen Abstiegskampf auch angeht und den das ist ein Riesenbonus gegenüber anderen Bundesligisten, die, und du hast Wolfsburg genannt, sowas einfach nicht haben.
Nochmal schon. Aber man muss nach wie vor alles dafür tun, dass das Momentum nicht kippt. Einfach diese Leistung jetzt auch bestätigen, weil über die Saison einfach zu viel auf der Strecke liegen geblieben ist. Und natürlich genau diese Spiele jetzt auch einfach Muss-Spiele sind, in denen man liefern muss, weil man einfach in vielen Monaten davor auch vor allem viele vermeintlich machbare Heimspielgegner hat hier Punkten gewinnen oder unentschieden spielen lassen.
Aber auch auswärts. Also wenn ich an das erste Spiel gegen Darmstadt denke, das Hinspiel in Darmstadt, das war ein Pflichtsieg. Das Heimspiel gegen Heidenheim, absoluter Pflichtsieg. Dinge, die wir nicht gemacht haben. Und ich bin mir sicher, mit Boer Henriksen hätten wir diese Spiele gewonnen. Und ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, Jan Sievert blieb so lange Trainer, weil man Boer Henriksen nicht früher bekommen hat. Und ich glaube, dann wären wir jetzt schon in einer ganz anderen Situation.
Weiß ich nicht. Ich glaube, da war auch immer so der Gedanke im Hinterkopf, es gibt noch genug Spiele, mit denen du sowas ausbügeln könntest. Also das ist, du hattest nie das Gefühl, dass es zwingend sein muss, dass man ein Spiel gewinnt. Und das ist halt jetzt eben anders. Also ich meine, wir haben jetzt als nächsten Gegner die TSG Hoffenheim bei uns zu Gast, was schon mal für uns ein sehr gutes Signal ist, weil wir halt nicht auswärts spielen müssen, weil wir einfach die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga sind. Und Hoffenheim ist aber auch gerade auf einem Hoch. Die haben jetzt schon so viele Punkte wie in der gesamten letzten Saison. Also das wird sicherlich auch kein einfaches Spiel. Gucken wir drauf. Wie würdet ihr in so ein Spiel reingehen?
Gegen Hoffenheim würde ich einfach genauso reingehen wie jetzt am Wochenende. Ich würde eigentlich an der erfolgreichen Aufstellung vom Wochenende sehr wenig verändern. Ich finde, das war einfach wahnsinnig eingespielt. Es wirkte harmonisch, je länger das Spiel dauerte. Und gerade diese Wahrnehmung, dass es besser wurde, je länger das Spiel dauerte, spricht eigentlich dafür, dass man beim Bewerten bleibt und einfach die Dominanz, die Emotionalität, die diese Mannschaft momentan auch einfach hat und diese Härte, dass man das genauso auf den Platz bringt. Normalerweise bin ich auch ein Fan davon, dass man guckt, was macht der Gegner, was hat er für Stärken. Aber ich glaube, Mainz fährt tatsächlich gerade sehr gut damit, die Stärken, die man am Wochenende jetzt gezeigt hat, vor allem selber wieder in die Tat umzusetzen. Wie siehst du es?
Ja, zu 100%. Sehe ich ganz genauso. Einzige Veränderung, ich würde Chor tatsächlich nicht aufstellen, ist für mich momentan mehr ein Unsicherheitsfaktor. Da habe ich schon gesagt, da wäre ich für Eddie Mielz und Fernandes. Ich kann aber genauso gut mit Josh Gilavogie leben und mit Sepp Vandenberg auf der Halbposition. Gegen Hoffenheim, vielleicht das noch als Denkanstoß, wirst du Räume bekommen, weil Hoffenheim will den Ball haben und auch spielen. Da wäre mir die spielerische Lösung, also eine spielerische Achse mit Fernandes, Amiri und Gruder oder Johnny halt schon sehr lieb. Und ich glaube, wenn wir so mutig rangehen, werden wir für diesen Mut auch belohnt werden. Und ich sage auch ganz ehrlich, lieber noch, also es ist halt diese alte Rechnung. Ich spiele zwei Spiele unentschieden, dann habe ich zwei Punkte. Verliere ich eins, aber gewinne danach eins, dann habe ich drei Punkte, es sind mehr. Also es bringt uns überhaupt nichts, die ganze Zeit mit einem Fuß auf der Bremse zu stehen. Und deswegen stimme ich dir zu, Momentum mitnehmen, einfach mutig weitermachen, Eddie Mielz und Fernandes rein. Chor steht ja gefühlt schon wieder kurz vor der nächsten Gelbsperre, also von daher.
Zumal Hoffenheim ja tatsächlich eins der, vielleicht wenn nicht das beste Auswärtsspiel der ganzen Saison war in der Hinrunde. Ja. Und ja. Da hat die Mannschaft ja auch über einen spielerischen Ansatz einfach sehr gut funktioniert. Ich erinnere mich, dass Eddie Mielzon damals auch ein richtig tolles Spiel hinten aus der Kette gemacht hatte. Und ich glaube, da kann man Hoffenheim tatsächlich spielerisch sehr gut beikommen.
Wir werden es uns auf jeden Fall angucken. Ich freue mich nämlich, dass es ein zweites Heimspiel in Folge ist und dass ich deswegen dabei sein kann, dass ich quasi nochmal eine Chance bekomme, das wieder gut zu machen, dass ich beim 4-0 Heimsieg nicht dabei war. Wir sind
für den Satz entschuldigst du dich jetzt bitte bei deinem Opa.
Wieso?
Es war ein 90. Geburtstag, ich bitte dich. Also. Aber er hat sich artig erkundigt. Wir haben sie gespielt.
Ich hätte jetzt allerdings doch noch eine Frage an euch. Bo Henriksen, so wie wir ihn bislang erleben, wenn Mainz 05 den Klassenerhalt schafft, wie geht's denn dann hier ab in der Stadt? Ich hatte schon gesagt, dann kommen wir hier zu Louis van Gaal, Firebeast-Mentalität, und dann gibt's am Muttertag einen dicken Bussi von der Trainer von Mainz 05.
An alle Muttis.
Was denkt ihr? Was denkt ihr? Ich glaube, da werden wir legendäre Bilder erleben, wenn das so käme.
Ja, ich glaube, das liefert er doch mit Hingabe, oder? Also da wäre ich mir auch ganz sicher, weil ich glaube, das wird dann, da kriegen wir dann vielleicht diese die Nicht-Abstiegsparty, die wir unter Corona nicht hatten.
Also Bo Henriksen vorne weg und dann holen wir den Fastnachtsumzug mit den Jungs einfach nach. Ich meine, das können wir auch sehr, sehr gut. Wir sind sehr gut darin, Nicht-Abstiege zu feiern. Wir sind sogar sehr gut darin, knappe Nicht-Aufstiege zu feiern. Wir können hier sehr gut feiern und ich glaube, da fügt er sich wunderbar ein. Mainz, wie es singt und lacht, und Bo Henriksen vorne weg.
Ja, Wir freuen uns alle auf diese Bilder. Ich glaube, Jan, was wir heute auch festgestellt haben, ist, dass wir uns nochmal in die PKs von Bo Henriksen knien müssen für ein paar Thementrenner von Bo Henriksen.
Thementrenner.
Thementrenner von ihm. Es gibt auch, glaube ich, genug Zitate, die wir mittlerweile verwenden können. Das ist quasi deine Hausaufgabe für nächste Woche. Ich möchte einen Thementrenner mit Bo Henriksen.
Und dem Old Bastard, nehme ich mal an.
Ich werde es mir anhören, ich freue mich schon riesig.
Listen, guys, it's gonna be eine Thementrenner und ich I need you to hear it all week long.
Muss nur believen.
Ja, muss nur believen.
Fantastic.
Wir danken dir, dass du bei uns zu Gast warst und den Bene so gut vertreten hast, lieber Schlechti. Und dann hören wir uns, glaube ich, einfach nach der Saison bestimmt nochmal.
Sehr gerne.
Wenn wir alle schlauer sind und wissen, dass wir völlig unnötigerweise gelitten haben die ganze Saison, dass wir uns viel zu viele Sorgen gemacht haben hier. Danke dir.
Danke euch für die Einladung und wir hören uns. Ich freue mich.
Macht es gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Bis nächsten Montag. Tschüss.